Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Boris Johnson wollte mit dem Kopf durch die Wand, sprich notfalls auch einen Brexit ohne Abkommen mit der EU, um jeden Preis durchboxen. Dafür hat er selbst das Parlament in den Zwangsurlaub schicken lassen. Doch der oberste Gerichtshof in Großbritannien hat heute ein Machtwort gesprochen und Johnson damit bildlich gesprochen eine blutige Nase verpasst. Denn der angeordnete Zwangsurlaub sei nicht rechtens, so der Supreme Court. Schon morgen wird deshalb wieder im Unterhaus getagt. Wir berichten gleich aus London und auch aus Brüssel. Die weiteren Themen: Cem Özdemir verliert die Kampfabstimmung um die Fraktionsführung bei den Grünen. Innenminister Horst Seehofer stellt den Jahresbericht zur organisierten Kriminalität vor. Dieselskandal und kein Ende, jetzt auch Anklage gegen die VW-Führungsspitze. Was wird aus der deutschen Thomas-Cook-Tochter Condor? Frank Wernicke ist neuer Chef bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Generaldebatte bei den Vereinten Nationen und Spaniens oberstes Gericht genehmigt die Exhumierung des früheren Diktators Franco. Aber zunächst nach London. Es ist eine beispiellose Niederlage für Boris Johnson im schier endlosen Tauziehen um den Brexit. Der oberste Gerichtshof hat die von ihm verordnete Zwangspause für das britische Parlament kurzerhand wieder einkassiert. Und das Urteil, muss man sagen, wiegt umso schwerer, weil es einstimmig ausgefallen ist, obwohl Großbritannien keine geschriebene Verfassung besitzt, was in der Regel der Regierung dann doch deutlich mehr Handlungsspielraum verschafft. Aber Johnson hat dies offenbar mit politischer Willkür verwechselt. Aus London berichtet Imke Köhler.
Es sind auf den Tag genau 2 Monate, dass Boris Johnson britischer Premier ist. Es sind erst 2 Monate und doch befindet sich der Premier schon in einer denkbar schweren Krise. Der Grund dafür war dieser Urteilsspruch heute Vormittag, vorgetragen von der Präsidentin des Supreme Court, Lady Hale.
The court is bound to conclude that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful.
Das oberste Gericht des Königreichs ist zu dem Schluss gekommen, dass die Beurlaubung des Parlaments für insgesamt fast 5 Wochen rechtswidrig ist. Die Regierung habe dafür keine entsprechende Begründung vorgelegt und deshalb dürfe das Parlament nicht daran gehindert werden, seine Aufgaben wahrzunehmen, zu denen auch die Kontrolle der Exekutive gehört. Premier Boris Johnson, der diese lange Zwangspause des Parlaments veranlasst hatte, sieht sich nun massiven Rücktrittsforderungen gegenüber. Die haben unter anderem auch Labour-Chef Jeremy Corbyn und die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon formuliert.
I think Boris Johnson should resign.
Boris Johnson sollte zurücktreten. Das ist ein Premierminister, der dem Supreme Court zufolge rechtswidrig gehandelt hat. Und wenn die Regeln der Demokratie irgendetwas gelten, dann würde ein Premier, der Ehre besitzt, heute seinen Rücktritt einreichen.
Would tender his resignation today.
Boris Johnson hatte zuvor aber schon deutlich gemacht, dass er nicht zurücktreten will. Stattdessen fordert er nun einmal mehr Neuwahlen, die das Parlament derzeit aber nicht mitträgt. Darüber hinaus sagte er zum Urteil des Supreme Court:
I strongly disagree with this decision of the Supreme Court.
Ich stimme mit der Entscheidung des Supreme Court überhaupt nicht überein. Ich glaube nicht, dass das die richtige Entscheidung war. Die Parlamentsbeurlaubung hat es jahrhundertelang gegeben. Aber wichtiger ist, daran gibt es keinen Zweifel, dass es viele Leute gibt, die den Brexit vereiteln wollen. Es gibt viele Leute, die grundsätzlich den EU-Austritt stoppen wollen. Und ich finde, es ist an der Zeit, die Dinge voranzubringen.
I think it's time we took things forward.
Im gleichen Atemzug beteuert Johnson auch wieder, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde, komme was wolle. Allerdings dürfte das nun schwieriger werden, wenn das Parlament wieder zusammentritt und auf die Handlungen des Premiers reagieren kann. Und Parlamentspräsident John Bercow kündigte nach dem Urteil des Supreme Court sofort eine Sitzung in Westminster an.
The House of Commons sits tomorrow at 11:30 a.m.
Das Unterhaus kommt morgen um 11.30 Uhr zusammen. Ich habe die Parteichefs kontaktiert, um sie darüber zu informieren und die Vorbereitungen zu treffen, damit das Unterhaus seine Arbeit tun kann.
For the House of Commons to do its work.
Was diese Arbeit konkret umfasst, sagte er auch.
There will be full scope. For urgent questions.
Es wird Raum für dringende Fragen geben, für Stellungnahmen der Regierung und für Anträge zu Dringlichkeitsdebatten nach unserer Geschäftsordnung.
For emergency debates under standing order number 24.
Morgen dann also der nächste Akt in diesem britischen Politthriller.
Aus London war das der Bericht von Imke Köhler und damit zum zweiten zentralen Akteur im Brexit-Drama, die EU. Offiziell hat die Brüsseler Kommission die Gerichtsentscheidung natürlich nicht kommentieren wollen, aber hinter den Kulissen dürfte die Erleichterung enorm sein. Mussten doch jetzt die Brexit-Hardliner eine herbe Niederlage einstecken. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Bei Rechtsstaatsverstößen der Regierungen von Ungarn, Polen oder Rumänien habe die EU-Kommission doch immer eindeutig Position bezogen, sagt der irische Journalist aus Dublin und will deshalb von der Sprecherin der Kommission wissen, ob die Brüsseler Behörde das im Fall England nun nach dem Londoner Urteil genauso halten werde.
Will the Commission also take a stand on breaches of the rule of law in the United Kingdom?
Da hatte das Urteil des Supreme Court gerade in Brüssel die Runde gemacht. Nein, sagt Natasha Berger, die Kommissionssprecherin, sie werde den internen Rechtsstreit eines Mitgliedstaats nicht kommentieren.
It's not for us to comment on the internal constitutional matters of member states.
Und so war in Brüssel also nichts darüber zu erfahren, wie die EU-Kommission das Urteil und dessen Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen bewertet. Zuletzt hatten die Unterhändler beider Seiten am vergangenen Freitag zusammengesessen. Danach lautete die Lesart der Kommission, es gebe eher Rück- als Fortschritte. Für morgen ist die nächste Gesprächsrunde terminiert. Die Europaabgeordneten waren nach dem Londoner Urteil weniger zurückhaltend als die Kommission. Zustimmung aller Orten. Schließlich hatte das Supreme Court den Abgeordnetenkollegen des Unterhauses den Rücken gestärkt. David McAllister, CDU-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.
Auf den Ausgang der Verhandlungen hat das jetzt direkt keinen Einfluss. Allerdings kann das Parlament auch in den nächsten Tagen und Wochen deutlich machen, wo die roten Linien sind. Die britische Regierung kann nicht ohne parlamentarische Mehrheit wesentliche Entscheidungen treffen.
Erleichtert reagierten auch die Grünen im Europaparlament auf das Londoner Urteil. Terry Reintke, Brexit-Beauftragte ihrer Fraktion.
Boris Johnson hat versucht, die demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter der britischen Bürger in mundtot zu machen. Eigentlich brauchen wir gerade das genaue Gegenteil. Wir müssen den Menschen in Großbritannien eine Stimme geben und deshalb ist die Zeit reif für ein People's Vote.
Ein zweites Referendum aber lehnt Boris Johnson nach wie vor ab. Nicht aber Neuwahlen, deren Terminierung die EU bestimmt mit einem weiteren Brexit-Aufschub honorieren würde, wenn London den denn beantragt, was Boris Johnson wiederum bislang ausschließt.
Aus Brüssel waren das Informationen von unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern und damit nach Berlin. Bei der SPD war es eine Formsache. Mit 98% wählten die Abgeordneten heute Rolf Mützenich zum neuen Fraktionschef und auch FDP-Chef Christian Lindner brachte es in seiner Fraktion immerhin auf eine Unterstützung von knapp 96%. Ganz anders muss man sagen, die Lage bei den Grünen. Dort gab es bekanntlich eine Kampfabstimmung. Cem Özdemir zusammen mit Kirsten Kappert-Gonter gegen die bisherigen Amtsinhaber Hofreiter und Göring-Eckardt. Barbara Schmidt-Matern, Sie haben das beobachtet. Wie deutlich war denn am Ende die Niederlage für die Herausforderer?
Also es ist ein Sieg, keine Niederlage, aber es ist natürlich keine besonders überzeugende oder kein besonders deutlicher Sieg, sondern ein, würde ich sagen, ehrliches Ergebnis. Beide haben es immerhin im ersten Wahlgang errungen. Katrin Göring-Eckardt mit 41 von 67 Stimmen, das sind 61%. Anton Hofreiter noch etwas weniger mit nur 58,2%. Das entspricht in etwa den Ergebnissen, die sie auch bei der letzten Wahl vor 2 Jahren erhalten haben. Auch damals waren das nur rund 2/3 der Fraktionsstimmen. Es bleibt also schwach. Aber es spiegelt, glaube ich, ganz gut die Stimmung in der Fraktion wider. Dieses etwas durcheinandergerüttelt sein, wie zufrieden oder unzufrieden man mit der Fraktionsführung nun ist. Und entsprechend hat man ja nicht die Freude, aber die Erleichterung Anton Hofreiter heute Abend auch angehört.
Ich freue mich über das Vertrauen, das mir die Fraktion entgegengebracht hat. Von jetzt ab gehen wir wieder voll auf die Große Koalition. Und wir werden dafür kämpfen, dass das Soziale und das Ökologische eng miteinander verknüpft ist.
Ja, und wenn Sie mich jetzt noch fragen, warum haben es denn die Herausforderer nicht geschafft, dann würde ich sagen, dass am Ende doch bei den Grünen in der Fraktion das Gefühl überwogen hat, es war zwar nicht alles perfekt in den letzten 2 Jahren, aber unterm Strich sind wir so geschlossen wie nie. Dieses Wort Geschlossenheit, diese Idee vom Teamgeist, die habe ich immer wieder gehört in den letzten 2 Wochen. Und diese Idee hat auch Katrin Göring-Eckardt heute Abend in ihrer Stellungnahme noch einmal aufgenommen.
Ich freue mich sehr über das Ergebnis. Das ist ein deutliches Signal dafür, dass wir jetzt gemeinsam zusammen nach vorne gehen. Ich bin froh darüber, dass die Fraktion mit großer Ernsthaftigkeit, aber auch mit Spaß dabei ist. Und deswegen gehe ich aus dieser Fraktionsvorsitzendenwahl nicht nur als gewählte Vorsitzende heraus, sondern auch gestärkt.
Und mit einem Ziel, Herr Münchenberg, nämlich die Grünen, die wollen jetzt die Ruhe wiederherstellen.
Was würden Sie denn sagen, Frau Schmidt-Matern, warum haben Kappert Gonter und Cem Özdemir nicht überzeugen können? Warum haben sie nicht gezündet?
Ich denke, es gibt zwei Hauptgründe. Für Kirsten Kappert-Gonter lässt sich das relativ einfach erklären. Sie ist noch nicht lange im Bundestag, erst seit dieser Legislaturperiode. Sie hat es im Vorfeld ihrer Kandidatur versäumt, sich eine starke Hausmannschaft aufzubauen. Ihr eigener Flügel, sie gehört zur Partei Linken, hat sich verwundert die Augen gerieben vor 2,5 Wochen etwa, als die Kandidatur überhaupt erst bekannt wurde. Und sie gilt auch noch nicht als jemand, der so viel Erfahrung hat hier auf der Berliner Bühne, dass man ihr dieses Amt schon zugetraut hätte. Ein ebenfalls starker Grund, der gegen Cem Özdemir sprach, bei vielen Vorteilen auch, ist, dass man ihm die Teamfähigkeit nicht so zutraut. Genau diese Teamfähigkeit, die viele Grüne jetzt so ja, im Stillen, manchmal auch laut genießen, dass man endlich mal insgesamt an einem Strang zieht und nicht durch ständige Personalquerelen auffällt, sondern sich in den letzten 2 Jahren vergleichsweise gut auf die Sache konzentriert hat, vor allem die Klimapolitik, wobei natürlich die Themenkonjunktur den Grünen da auch zugute kam.
Was wird denn nun aus Cem Özdemir, immerhin ja doch ein bekanntes Gesicht der Grünen?
Also schon vor dieser Wahl habe ich immer wieder Stimmen vernommen, die gesagt haben, er ist einer unserer stärksten Leute, auch wenn er im Moment nicht in der ersten Reihe spielt. Aber im Hintergrund, auch bei diesen ganzen Personalrochaden jetzt zum Kampf, bei dieser Kampfkandidatur, ist ja immer bei den Grünen die Frage, wie bereiten wir uns auf eine Regierungsbeteiligung vor und wie schnell müssen wir da bereitstehen und für den Fall, dass das entweder schneller geht oder aber in 2 Jahren regulär zur Neuwahl, wird Özdemir von vielen in Partei und Fraktion weiterhin als ministrabel gesehen.
Informationen waren das von Barbara Schmidt-Matern. Besten Dank nach Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Nachmittag die Jahresbilanz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität vorgelegt. Und man muss sagen, die Bilanz fällt durchwachsen aus. Zwar sind die Fallzahlen gesunken, aber die Bedrohungslage insgesamt habe sich nicht entspannt. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Gute und schlechte Nachrichten hatten Innenminister und BKA-Chef zur organisierten Kriminalität zu verkünden. Die Zahl der Tatverdächtigen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, von 8.300 auf 6.500. Gesunken, wenn auch weniger stark, ist auch die Zahl der Verfahren. 535 führten die Ermittler im Jahr 2018. Aber so Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Die Bedrohung für unser Land durch Strukturen der organisierten Kriminalität ist unverändert hoch. Rauschgiftkriminalität, Eigentumskriminalität und Wirtschaftskriminalität sind auch weiterhin die am häufigsten festgestellten Tätigkeitsfelder der organisierten Kriminalität.
Schon der Definition nach ist organisierte Kriminalität, kurz OK, vernetzt. Auch im vergangenen Jahr war der Bezug ins Ausland groß. In 8 von 10 Fällen gab es Verbindungen. Dabei sind nach wie vor insbesondere Gruppierungen aus Russland und Italien im Visier der Ermittler. Einige Zahlen und Verbindungen, die besonders die Öffentlichkeit bewegen, tauchen zum ersten Mal im OK-Lagebild auf. Eine politische Entscheidung, wie Seehofer betonte. Besonders untersucht wurden Verbindungen zum Terrorismus, die sich nicht bestätigen ließen. Die Zahl der sogenannten Zuwanderer wurde erstmals gesondert aufgeführt. Das Bundeskriminalamt versteht darunter Flüchtlinge im weitesten Sinn und Ausländer ohne Aufenthaltsberechtigung. Sie machten mit 464 Personen gut 7% der Tatverdächtigen aus. Und im Fokus stehen in diesem Jahr zum ersten Mal sogenannte Clanstrukturen. Was das ist, sehen Behörden unterschiedlich. Das BKA versteht darunter Zusammenschlüsse von Menschen mit gemeinsamer ethnischer Herkunft und verwandtschaftlichen Beziehungen, die sich abschotten und nach eigenen Wertvorstellungen leben. 45 OK-Verfahren wurden bundesweit mit Bezug zu solchen Strukturen geführt, allein 27 gegen arabisch- oder türkisch dominierte Gruppierungen, betont BKA-Chef Holger Münch.
Das ist schon eine bemerkenswerte Zahl, finde ich. Also wenn man sagt, das ist genauso groß wie russisch-arabische OK und doppelt so groß wie die Verfahrenszahl, die wir im Bereich italienische Mafia führen, dann ist das schon ein Wert.
Nordrhein-Westfalen liegt hier mit großem Abstand vorn, gefolgt von Bayern, Berlin, dem Saarland, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die Behörden verdächtigen besonders viele Libanesen. Weit vorn bei den Delikten auch hier der Drogenhandel. Bund und Länder wollten aber, so Holger Münch, gegen solche Clan-Strukturen nicht nur bei organisierter Kriminalität vorgehen.
Wir müssen die Lage über die Länder hinweg gemeinsam beschreiben. Zweiter Punkt, die Länder zu unterstützen in der Verfahrensführung, in herausragenden Verfahren. Das gilt eben auch für Vermögensabschöpfung und für internationale Beziehungen, um die Durchschlagskraft der Ermittlungen zu erhöhen. Die Bundespolizei hat in dieser Kooperation die Verantwortung übernommen, das Thema Rückführung zu betreuen.
Aus Unionsfraktion und Innenministerkonferenz gibt es Vorstellungen, ein umstrittenes neues Instrument auch in diesem Zusammenhang anzuwenden, den Passentzug bei Doppelstaatlern. Seehofer verwies auf Stimmen aus seinem Haus, die dafür sind, ließ die Frage aber offen.
Gudula Geuter zum Jahresbericht über die organisierte Kriminalität. 18.25 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals nimmt kein Ende, von der finanziellen ganz zu schweigen. Daimler muss jetzt 870 Millionen Euro Strafe zahlen aufgrund der fahrlässigen Verletzung der Aufsichtspflicht, wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft heute mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat unterdessen Anklage gegen die Konzernspitze von Volkswagen erhoben. Alexander Butte berichtet.
Die neuen Anklagen wegen Marktmanipulation zielen erstmals auf die VW-Führungsspitze. Konzernchef Dies, Aufsichtsratschef Pötsch sowie der frühere Vorstandsvorsitzende Winterkorn sollen Anleger vorsätzlich zu spät über den Dieselabgasbetrug und die drohenden Milliardenstrafen informiert haben. Dabei geht es um Strafzahlungen und Schadensersatzforderungen in den USA, die mit der Aufdeckung von Manipulationen an der Software des Dieselmotors Typ EA 189 im Sommer 2015 verbunden waren. Ein kursrelevantes Ereignis nach Überzeugung der Anklagebehörde. Die Vorstände börsennotierter Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, die Anleger unmittelbar nach dem Bekanntwerden solcher kursrelevanter Ereignisse in Form von sogenannten Ad-hoc-Mitteilungen zu warnen.
Dieser Verpflichtung aus dem Wertpapierhandelsgesetz sind die Angeschuldigten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nicht nachgekommen,
sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Klaus Ziehe. Die Staatsanwaltschaft verweist auf belastende Aussagen. Demnach sollen Winterkorn, Pötsch und Dies bereits im Sommer 2015 bei verschiedenen Anlässen davon erfahren haben, dass US-Dieselautos nicht den Zulassungsnormen entsprachen.
Es wurde zunehmend deutlich, dass mit einer Offenlegung des sogenannten Defeat-Device erhebliche finanzielle Risiken im Milliardenbereich auf das Unternehmen zukommen würden, die sich dann später, wie wir alle wissen, tatsächlich auch durch Zahlungspflichten in Milliardenhöhe verwirklichten.
Den Beschuldigten sei aufgrund der sich aus der Brisanz der Thematik ergebenden erheblichen finanziellen Folgen für den Konzern bewusst gewesen, dass eine solche Mitteilung an den Kapitalmarkt zwingend notwendig sei. Jeder Einzelne habe aber bewusst und gewollt davon abgesehen.
Um den Börsenkurs der VW-Aktien auf dem bisherigen Stand zu halten und Verluste der VW AG zu vermeiden.
Die Beschuldigten bestreiten das. Pötsch, der in der fraglichen Zeit Finanzvorstand war, ließ seinen Anwalt erklären, dass weder die vorsätzliche Manipulation von Abgaswerten noch die beispiellose Schwere der Sanktionen für ihn absehbar gewesen seien. Die Probleme seien als rein technisch und lösbar beschrieben worden, erklärt auch der Anwalt von Winterkorn. Milliardenschwere Strafen hätten als unwahrscheinlich gegolten, folglich sei auch die kapitalmarktrechtliche Relevanz nicht erkennbar gewesen. Ihr Mandant werde sich mit allen rechtlichen Mitteln gegen die weder faktisch noch rechtlich begründeten Vorwürfe zur Wehr setzen, kündigten die von Dies beauftragten Anwälte an. Auch VW-Rechtsvorständin Hiltrud Werner erinnerte an die Unschuldsvermutung. Nach Sichtung von Millionen Dokumenten, Mitarbeiterbefragungen und umfangreichen internen Ermittlungen gebe es keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten der Beschuldigten. VW habe alle Informationspflichten erfüllt. Am Abend wollte der VW-Aufsichtsrat darüber beraten, wie der Konzern mit der Anklage umgehen soll.
Der Beitrag von Alexander Budde. Im Zuge der Thomas-Cook-Pleite ist auch die deutsche Konzerntochter Condor in heftige Turbulenzen geraten. Noch muss der Ferienflieger nicht am Boden bleiben, aber der Druck ist immens. Entscheidend dürfte dabei der beantragte Überbrückungskredit bei der Bundesregierung sein, Vanessa Roth berichtet.
Nach der Fluggesellschaft Condor hat jetzt auch die deutsche Tochter von Thomas Cook einen staatlichen Überbrückungskredit beantragt. Das hat der Reiseveranstalter auf Nachfrage bestätigt. Einen Insolvenzantrag hat das Unternehmen in Deutschland bislang nicht gestellt. Thomas Cook teilte mit, die deutsche Geschäftsführung stehe in intensiven Gesprächen mit möglichen Kapitalgebern, der Bundesregierung sowie der hessischen Landesregierung. Es gehe darum, die Thomas Cook GmbH mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt fortzuführen. Sollten die Verhandlungen scheitern, sehe sich das Unternehmen gezwungen, für Thomas Cook und möglicherweise andere Gesellschaften wie Öger Tours oder Neckermann Insolvenzantrag zu stellen. Das Unternehmen hat jetzt auch alle Reisen für morgen und Donnerstag abgesagt. Die Kunden könnten weder ihre Flüge antreten, noch würden die Hotels sie als Gäste akzeptieren. Der Ferienflieger Condor, ebenfalls eine Tochter von Thomas Cook, fliegt weiter. Allerdings darf das Unternehmen nach wie vor keine Urlauber an ihr Reiseziel bringen, die über einen Thomas Cook-Veranstalter gebucht haben. Auch die Fluggesellschaft hat Staatshilfen beantragt. Darüber soll die nächsten Tage entschieden werden.
Die Zukunft für Condor bleibt unsicher, das war der Beitrag von Vanessa Rothe. 18 Jahre stand Frank Psirska an der Spitze der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, länger als Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Doch jetzt ist auch der ewige Psirska abgetreten. Am Nachmittag wählten die Delegierten mit großer Mehrheit Frank Wernicke zum neuen Verdi-Chef. Silvia Stadler hat die Einzelheiten.
Eine wirkliche Überraschung war das Wahlergebnis nicht, denn Frank Wernicke war der einzige Kandidat. Die 92,7% Zustimmung sind mehr als die 88,5%, die sein Amtsvorgänger Frank Psirske vor 4 Jahren erzielt hatte. Der 52-Jährige sagte kurz nach der Wahl:
Lieber Klaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin von dem Ergebnis überwältigt. Ich nehme es in Demut entgegen und ich weiß, welcher Auftrag damit verbunden ist. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch. Einen ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Er sei stolz, Gewerkschafter zu sein, hatte der langjährige Verdi-Vize in seiner kurzen Vorstellung gesagt. Schon als Azubi war er in die Gewerkschaft eingetreten und mit 24 hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär. Wernicke gab sich kämpferisch.
Ich bin Gewerkschafter, weil ich Unrecht überwinden will. Weil ich nicht akzeptiere, dass jeder und jede fünfte Beschäftigte in Deutschland zu Bedingungen des Niedriglohns arbeiten muss. Dass Minijobs weiter grassieren und Altersarmut dadurch anwächst. Dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer und dass über die Hälfte unserer jungen Kolleginnen und Kollegen in sachgrundlosen Befristungen landen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich ändern mit euch zusammen.
Auch die Dienstleistungsgewerkschaft selbst stehe vor einem Umbruch und dabei gehe es nicht nur um die Neuordnung der Fachbereiche.
Wir brauchen mehr aktive Mitglieder und wir müssen daran arbeiten, weniger Austritte zu haben.
Bei den gut 900 ehrenamtlichen Delegierten sind die Erwartungen an den Neuen hoch.
Neue Besen kehren besser, sagt man ja immer. Und ich bin erfreut, dass er so ein gutes Ergebnis gekriegt hat. Das stärkt natürlich die Verdi insgesamt und müssen wir jetzt abwarten, wie die Arbeit angeht.
Das ist eine große Chance, ja. Also es kann eine große Veränderung bedeuten, aber es ist halt ungewiss.
Nein, ich gucke da total optimistisch nach vorne. Ich finde, er hat hier wieder eine super Rede gehalten, er hat gestern eine super Rede gehalten. Ich habe da volles Vertrauen in den Frank, das wird schon.
Seine Antrittsrede wird der Neue an der Spitze von Verdi am Mittwoch halten.
Frank Wernicke ist neuer Verdi-Chef, das war der Bericht von Silvia Stadler. Die AfD-Bundestagsfraktion ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Eilantrag gescheitert, mit dem sie das Inkrafttreten von 3 Gesetzen verhindern wollte. Bernd Wolf.
Bei einer Bundestagssitzung Ende Juni waren morgens gegen 14:30 nur noch so wenige Abgeordnete anwesend, dass die AfD die Beschlussunfähigkeit feststellen lassen wollte. Die Sitzungsleitung, das Bundestagspräsidium und der Ältestenrat hielten das Parlament dagegen wohl für beschlussfähig und verweigerten eine Zählung, den sogenannten Hammelsprung. Einen Antrag der AfD auf Erlass einer einstweiligen Anordnung lehnen die Verfassungsrichter aber ab. Zwar sei ein von der AfD zu betreibendes Hauptsacheverfahren wohl zulässig, denn eine Verletzung verfassungsmäßiger Rechte des Bundestages infolge des offensichtlich willkürlichen Vorgehens der Sitzungsleitung sei keineswegs ausgeschlossen. Aber, so der Senat unter Gerichtspräsident Voskuhle, es sei nicht erkennbar, dass ohne eine einstweilige Anordnung schwere Nachteile oder Ähnliches drohten. Im Klartext, die Gesetze bleiben in Kraft, die AfD muss ihre Organklage in der Hauptsache abwarten. Bei den Gesetzen zum Datenschutz, die die AfD verhindern wollte, waren statt der erforderlichen 355 MdB nur rund 100 im Plenarsaal.
Aus Karlsruhe berichtete Bernd Wolf und damit noch einmal ins Ausland. Der Konflikt mit dem Iran ist das beherrschende Thema derzeit auf der UN-Vollversammlung in New York. Zumal gestern auch noch Deutschland, Großbritannien und Frankreich klar Stellung bezogen haben. Demnach sei der Iran verantwortlich für die Attacke auf die saudische Ölindustrie. Und so wurde mit Spannung die Rede von US-Präsident Donald Trump am Nachmittag erwartet, der derzeit wegen der Ukraine-Affäre innenpolitisch in der Kritik steht. Stefan Dietjen.
Ein Präsident unter Druck. Als Donald Trump am Morgen das UN-Gebäude in New York betritt, haben sich die innenpolitischen Nachrichten überschlagen. In Washington fordern immer mehr Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten. Jüngster Anlass sind die Vorwürfe, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Zelensky unter Druck gesetzt, um ein Ermittlungsverfahren gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden einzuleiten. Eine nie dagewesene Hexenjagd. Unfug faucht Trump in der Lobby der Vereinten Nationen, Ehefrau Melania an seiner Seite, beide mit grimmiger Miene.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense.
In den amerikanischen Medien überlagert die Impeachment-Debatte an diesem Tag alles andere. Bei den Vereinten Nationen dagegen dreht sich alles um ein Thema, den Iran und die explosiven Spannungen mit Saudi-Arabien. Schon gestern beherrschte der Angriff auf saudische Ölanlagen vor 10 Tagen viele der Gespräche am Rande des UN-Klimagipfels. Der Iran sei dafür verantwortlich, hatten sich am Abend Angela Merkel, der britische Premier Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Dreiergespräch in New York festgelegt. Trump leitet seine Rede nun mit einer Machtdemonstration ein. Seit seiner Wahl hätten die USA 2,5 Billionen Dollar ausgegeben, um ihr großes Militär neu aufzubauen.
Hopefully it will never have to use this power.
Hoffentlich müsse er seine Militärmacht nie einsetzen, raunt Trump. Beobachter hatten darauf gewartet, ob er darüber hinausgehen würde, konkrete Militäraktionen androhen würde. Doch der Präsident belässt es bei diesem Hinweis auf seine Stärke. Der Iran sei eines der größten Sicherheitsrisiken. Auch Trump lässt keinen Zweifel daran, dass die Angriffe auf Saudi-Arabien vom Iran ausgingen. Und er verweist auf die anhaltenden Bemühungen des Regimes um eine nukleare Aufrüstung.
We must never allow this to happen.
Wir dürfen das niemals zulassen, fordert Trump. Alle Nationen stünden in der Verantwortung zu handeln.
All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust.
Keine verantwortliche Regierung darf die Blutrunst des Iran unterstützen, mahnt der US-Präsident und verweist damit auf die Sanktionen, die er weiter anschrauben möchte. Zugleich sendet er eine Botschaft der Friedensbereitschaft aus. Amerika sei bereit, Freundschaft zu schließen. Viele der heutigen Freunde seien einst Feinde der USA gewesen.
America is ready to embrace friendship with all who genuinely seek peace and respect. Many of America's closest friends today were once our greatest foes. The United States has never believed in permanent enemies.
Die Vereinigten Staaten haben nie an ewige Feindschaft geglaubt, versichert Trump. Das könnte das entscheidende Signal seiner Rede in New York sein. Die Chance einer friedlichen Wiederannäherung soll offenbar noch nicht verspielt sein. Auch Angela Merkel hat die Hoffnung auf diplomatische Lösungen des Konflikts noch nicht aufgegeben. Nach der Rede des US-Präsidenten trifft sie sich zu getrennten Gesprächen mit Trump und dem iranischen Präsidenten Rouhani, bevor sie am späten Nachmittag amerikanischer Zeit nach Deutschland zurückfliegt. Kurz nach der Landung in Berlin will sie morgen früh die Kabinettssitzung im Kanzleramt leiten.
Aus New York war das der Bericht von Stefan Dietjen. In Spanien hat der oberste Gerichtshof beschlossen, dass der frühere Diktator Franco umgebettet werden darf. Die Richter wiesen damit einstimmig eine Klage der Familie Franco ab. Die hatte versucht, die Umbettung zu verhindern. Marc Ducke.
In Spanien hat der oberste Gerichtshof beschlossen, dass der frühere Diktator Francisco Franco umgebettet werden darf. Die Richter wiesen damit einstimmig eine Klage der Familie Franco ab. Sie hatte versucht, die Umbettung zu verhindern. Es ist ein Sieg für die spanische Regierung und eine Genugtuung für den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sanchez. Er hatte schon im Juni 2018 angekündigt, die sterblichen Überreste von Franco schnellstmöglich umbetten zu wollen. Doch so schnell, wie sich Sanchez das vorstellte, ging es nicht. Es folgten eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der Familie Franco und schwierige Gespräche mit dem Vatikan. Bisher befinden sich die Überreste von Franco im sogenannten Tal der Gefallenen, einem großen Mausoleum nahe Madrid, das von der katholischen Kirche verwaltet und vom Staat unterhalten wird. Franco ist in der örtlichen Basilika bestattet. Der Ort ist seit langem eine Pilgerstätte für Rechtsextreme. Franco soll nun auf den Friedhof von El Pardo nahe Madrid umgebettet werden. Dort ist schon seine Ehefrau bestattet. Die Familie Franco hat bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage das spanische Verfassungsgericht anrufen zu wollen.
Aus Madrid berichtete Marc Dugge. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zur politischen Niederlage von Boris Johnson vor dem Supreme Court. Am Mikrofon dieser Sendung war Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.